Wow, Ostern 2024, mein 40. Osterfest. Bin ganz zufrieden damit. Sehr, sehr cool. Wenn wir über Ostern reden, hast du dir... Oh, jetzt muss ich den Code eingeben. Na, sowas. Wie war der denn? Der war richtig. Den nehmen wir. Wenn wir über Ostern reden, hast du jemals darüber nachgedacht, wer diese Welt befreien könnte? Und wenn ja, an wen hast du gedacht? An James Bond? An Batman? Joe Biden, Donald Trump, Olaf Scholz oder Friedrich Merz? Ich weiß es auch nicht, woran du gedacht hast. Ich dachte ja bisher als christlicher Pastor und gerade an Ostern, ich würde die Antwort kennen, aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Mein ganzes Weltbild wurde zerstört, aber seit neuestem weiß ich, wer der Erlöser ist. Ich habe ein Bild mitgebracht. Wow. Seid ihr auch manchmal an diesem Werbeplakat vorbeigefahren? Irgendwo in der Stadt? Hey, wer hätte damit gerechnet? Atze Schröder ist der Erlöser. Das konnte keiner ahnen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, es kann wohl nur noch durch so eine Frisur besser werden. Ne? Das ist, glaube ich, die Botschaft von diesem Bild. Bestimmte Probleme können nur durch Locken gelöst werden. Aber ich muss sagen, ich habe mich trotzdem immer wieder über dieses Bild gefreut, wenn ich dran vorbeigefahren bin, weil es transportiert schon eine Wahrheit. Es transportiert auch eine Wahrheit, die mir tatsächlich als Christ und als Pastor wichtig ist. Erlösung an sich, Erlösung als abstrakte Wahrheit, davon hat keiner was. Was wir wirklich brauchen, ist ein Erlöser. Wir brauchen eine Person. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen das tief in sich drin. Wir erwarten Hilfe von einer Person, die kommt und alles zum Besseren wendet. Und das Geniale ist, dass wir heute Morgen am Auferstehungssonntag genau diese Person verkündigen dürfen. Wir kennen ihn. Sein Name ist Jesus Christus. Amen. Und deswegen kann Paulus so den Kern des christlichen Glaubens in einem Vers zusammenfassen. Und wir lesen das in Philipper 3, 10 und bis 11. Ich nehme den 11. Vers noch dazu. Und da heißt es, das sagt Paulus, ist sozusagen der Fokus. Das ist die Quintessenz. Das ist unterm Strich, wofür ich lebe. Und er sagt, Christus will ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, oha, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, doppel oha, so hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Übrigens, dieses Hoffen am Ende drückt keine Unsicherheit aus, sondern Paulus, er sagt nur, wie er zu seiner eigenen Auferstehung gelangen möchte, nämlich indem er auf Christus vertraut und auf die Kraft seiner Auferstehung, auf seine Leiden und auf seinen Tod. Und so, sagt er, werde ich auch zu meiner eigenen Auferstehung am Ende der Zeiten gelangen. Also Paulus fasst zusammen, nicht was, sondern wer im Zentrum des christlichen Glaubens steht, das ist Jesus Christus. Wenn wir als Kirche in einem Fußballverein spielen würden, wir hätten alle denselben Namen auf unserem Rücken. Jesus Christus. Wenn wir als Kirche eine Shoppingtour veranstalten würden, wir kämen alle mit Klamotten aus dem Laden zurück, die dasselbe Logo tragen würden. Vielleicht wäre es ein Doppellogo, Kreuz und offenes, leeres Grab. Aber das ist es, worum es uns geht. Und wir leben jetzt dafür, um Christus zu kennen, zu erkennen. Und das ist so richtig schön, eigentlich ein hebräisches Bild, dieses Erkennen, dieses Kennen wird ja im Hebräischen sogar für Sexualität gebraucht. Also es geht hier wirklich um eine Erfahrung der Person Jesus Christus und seiner Kraft und seinen Möglichkeiten. Und wenn wir heute Ostern feiern, dann feiern wir eben auch nicht nur Auferstehung, sondern wir feiern den Auferstandenen. Und wir feiern Auferstehung nicht als Symbol, so nach dem Motto, die Kraft seiner Ideen, die lebt in uns weiter. Nein, wir glauben, dass er selber lebt. Wir feiern Auferstehung auch nicht als Prinzip, so nach dem Motto, nach jeder dunklen Nacht, da wird schon auch mal wieder hell. Oder wir Menschen, wir werden uns sicherlich irgendwann den Karren aus dem Dreck ziehen und dann wird alles besser. Nein, so feiern wir die Auferstehung nicht, sondern wir feiern den Auferstandenen, der für uns die Nacht besiegt hat und selber der erste Teil einer neuen Welt, einer neuen Schöpfung ist. Er selber, sein Auferstehungskörper ist der erste Teil, der erste materielle Teil der neuen Welt. Und deswegen ist durch die Auferstehung von Jesus die Zukunft schon jetzt. Es hat schon angefangen und wir dürfen deswegen wissen, da kommt noch viel mehr. Also es geht um Jesus. Und dieser Jesus, so sagt uns Paulus, er bringt drei Geschenke mit. Und es sind wirklich Geschenke. Ja, wir denken uns ja, wenn wir lesen, die Kraft seiner Auferstehung, dann sagen wir Halleluja, wenn du Christ bist, sonst sagst du, yes, come on, Hammer, finde ich super. Ja? Aber dann sagt Paulus auch, ich will auch erkennen die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Ich hätte den Vers ein bisschen anders formuliert. Ja, ich hätte gesagt, ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren und wenn nötig, wenn es unbedingt sein muss, dann bin ich auch bereit, mit ihm zu leiden oder für ihn zu leiden. Aber lieber nicht. Aber Paulus sagt was ganz anderes. Ich will das. Und er geht sogar noch weiter. Ich möchte verwandelt werden. Da steckt eigentlich Metamorphose drin. Verwandelt werden in seinen Tod. Und das wäre der Hammer. Wow, was auch immer das bedeutet, wir finden das mal besser raus. Und ich habe ja heute die Aufgabe, sozusagen Auferstehung mit Freude zusammenzubringen. Und es ist gar nicht so schwer. Also es gibt da durchaus schlimmere Themen, wenn man jetzt vom einen zum anderen kommen müsste. Weißt du, Auferstehung ist wie ein Trampolinpark für Freude. Das ist wie Jump XL für Freude. Verstehst du, da kommt deine Freude in Schwingungen. Da fängt es an zu vibrieren. Da fangen an, sich Dinge zu bewegen. Das ist die Auferstehung. Und deswegen lautet mein erster Gedanke, die Kraft der Auferstehung macht Freude grenzenlos. Wissen wir das eigentlich noch, dass wir als Menschheit alle mit einer engen Grenze leben? Die wir und keiner von uns überwinden kann? Denn egal wie erfolgreich du bist, egal wie gut deine Karriere nach vorne geht, egal wie viele Bücher du schreibst, egal wie klug du bist, egal wie gut aussehend du bist, eines darf ich dir sagen, mit all diesen Eigenschaften, irgendwann verlierst du sie. Dann funktioniert dein Verstand nicht mehr so. Dann kannst du vielleicht dein schönes Haus und dein schönes Grundstück nicht mehr so richtig in Ordnung halten, weil du älter geworden bist und irgendwann weißt du nicht, was damit passieren wird, weil du nicht mehr da bist. Du siehst vielleicht gut aus, aber das hält ja irgendwie auch nicht ewig. So alles hat eine enge Grenze und das ist der Tod selber. Und solange es den Tod noch gibt, da bleibt Freude immer enge Grenzen. Und ich finde, das sehen wir so richtig schön auch an den Auferstehungsberichten, die im Neuen Testament uns überliefert werden. Nachdem Jesus am Kreuz verblutet und erstickt war, da war diese Jesusbewegung am Ende, Freunde. Keiner hat damit gerechnet, dass diese Story weitergehen würde, obwohl sie eigentlich andere Informationen von Jesus darüber hatten. Und das finde ich so krass. Obwohl Jesus ihnen gesagt hatte, ich muss sterben und ich werde auferstehen am dritten Tag, haben sie nicht daran geglaubt. Punkt. Warum? Weil dieser Tod einfach dann eine reale, jetzt erfahrene Grenze war. Ja, es ist schön, von Auferstehung zu philosophieren, solange der eigene Herr, der dich inspiriert, noch am Leben ist. Aber wenn er erstmal im Grab liegt, was willst du von Auferstehung reden? Und das haben sie erfahren. Und dazu kommt noch, dass es in ihrer Wirklichkeit, in ihrer Gesellschaft eigentlich keine Auferstehungshoffnung gab in diesem Sinne. In der griechischen Welt, da war Auferstehung überhaupt keine Hoffnung, sondern eine Zumutung. Denn da wollte man sterben, um den nervigen Körper endlich loszuwerden, ja? Und dann so als Seele fröhlich vor sich hinzuwabern. Also da, von dieser Seite her kam keine Auferstehungshoffnung. Bei den Juden, da glaubte auch nur ein Teil an die Auferstehung von den Toten. Aber nicht einfach so jetzt, sondern irgendwann am Ende der Zeiten, wenn diese Welt auf ein Ende zugeht. Aber niemand hat daran geglaubt, dass ein Messias, dieser versprochene König, den man als Jude erwartete, dass er sterben müsste und auferstehen würde. Obwohl er das gesagt hat, hatte man diese Hoffnung nicht wirklich annehmen können. Und wir sehen das bei den Auferstehungsberichten. Die Frauen, die kommen morgens ans Grab, und sie erwarten nicht, dass sie Jesus lebend wiedersehen. Sie wollen nur dahin, um einer toten Leiche, einem toten Körper, die letzte Ehre zu erweisen und ihn einzubalsamieren. Und selbst als Jesus dann Maria von Magdala erscheint und sie rennt zu den anderen Jüngern und erzählt ihnen davon, glaubt niemand. Die laufen sogar, gucken, sehen das leere Grab, sehen, da liegen die Tücher, in die Jesus eingewickelt war, aber sie glauben nicht. Es gibt noch zwei andere Jünger, die sind auf dem Weg aufs Land von Jerusalem nach Emmaus und ihnen begegnet Jesus selber, aber sie erkennen ihn erstmal nicht. Offensichtlich ist Auferstehung gleichzeitig Kontinuität und Diskontinuität. Du bist derselbe, aber doch sind Dinge auch ganz anders, sodass dass andere Menschen Hilfe brauchen, um dich wieder zu erkennen. Und so ist es bei Jesus auch. Und er kommt dazu und er sieht, wie sie niedergeschlagen sind und er fragt, was eigentlich los? Und dann sagen sie, Mensch, hast du gar nichts mitbekommen von Jesus, dass sie ihn umgebracht haben? Und dann sagen sie, und wir haben doch gehofft, dass er der Retter für Israel sein würde. Aber jetzt ist er schon 3 Tage tot. Keine Hoffnung mehr. Und als Jesus sich dann ihnen zu erkennen gibt, rennen sie auch wieder zu den anderen Jüngern und erzählen ihnen davon, die glauben nicht. Jesus muss selber im Wohnzimmer der anderen auftauchen, damit sie glauben können. Er muss sich berührbar machen, er muss sich erfahrbar machen, er muss seine Stimme hörbar machen, damit sie an seine Auferstehung glauben können. Und der eine, der bei dieser Gelegenheit nicht dabei ist, Thomas, der glaubt auch noch nicht, sondern er braucht erst seine eigene Begegnung mit dem Auferstandenen. Das zeigt uns, welche totale und absolute Grenze der Tod für uns Menschen ist. Ich musste immer wieder denken an die Geschichte, habe ich vielleicht hier auch schon mal erzählt. Da saß ich mit meinen beiden Schwestern, mit meinem Bruder, meiner Mutter am Frühstückstisch, damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und wir haben so aufs Grundstück hinten rausgeschaut durch unser großes Wohnzimmerfenster. Und plötzlich sprintete mein Hund über den Rasen, verschwand zwischen den Büschen und kam mit einem zappelten Feldhasen in seinem Maul wieder raus. Und was soll ich euch sagen, er hat keine Rücksicht auf unsere Gefühle genommen, sondern hat unmittelbar vor dem Fenster diesen Hasen erledigt. Und wir waren alle in so einer gewissen Schockstarre, ne? Man sieht das nicht alle Tage, auch wenn das für so einen Hund ganz natürlich ist. Ne? Und man geht dann raus, mein Bruder und ich sind rausgegangen und wir wollten irgendwie den Hasen dann entsorgen in der Mülltonne. Und soll ich euch was sagen, wir waren schockiert, wir waren ein bisschen unter Strom, aber keiner von uns hat damit gerechnet, dass der Hase wieder lebendig wird und sich wieder bewegt. Wir hatten gesehen, wie gründlich der erledigt worden war. Ja, also gewisses Maß an Schleudertrauma verträgt so ein Hase eben auch nur. Und ich glaube, das ist so ein gutes Bild für die Jesus-Gang nach der Kreuzigung. Das war wie wenn einer ihren Hasen vor ihren Augen erledigt und erschlagen hätte. Und genau das ist ja auch passiert. Noch viel brutaler, als das meine liebe Paula da damals gekonnt hätte. Aber das war so, was sie erlebt haben. Und daran erkennen wir eins. Du kannst 3 Jahre mit einem inspirierenden und spirituellen Lehrer durch die Welt ziehen. Du kannst Wunder mit ihm erleben. Du kannst dabei zusehen, wie er Menschenmassen mobilisiert. Das bringt dir alles nichts, wenn er am Ende von euren Feinden getötet und erledigt wird. Und das ist ja die Wahrheit. Was nützt es, dass Jesus Menschen geheilt und Tote auferweckt hat, wenn sie doch wieder sterben müssen, weil wir nicht sicher sein können, dass Jesus wirklich selber den Tod überwinden kann? Was hilft es, wenn dein geistlicher Führer dir sagt, hey, ich gehe voraus in die Ewigkeit, in eine neue Welt und dort werde ich ein Zuhause für euch vorbereiten, wenn du überhaupt nicht mitbekommen hast, dass er wirklich den Weg in diese neue Welt angetreten ist? Was hilft es dir, wenn Jesus dir Vergebung zuspricht für die Schuld, die dich umbringt, aber die Vergebung, die bringt dir kein Leben? Ich habe das neulich auch schon mal gesagt, wie kann die Würde des Menschen unantastbar sein, wenn das, was sie antastet, nicht erledigt wird, nämlich der Tod. Und ich finde, der Tod verträgt sich ziemlich schlecht mit der Würde des Menschen. Solange der Tod eine Realität ist, ist die Würde des Menschen in Wirklichkeit nur temporär. Und wie können wir von einem erfüllten Leben und von Bestimmung sprechen, wenn unser Leben im Durchschnitt nicht mehr als 75 Jahre dauert? Lebenserwartung weltweit. Wir sind manchmal so diesseits bezogen, so auf diese Welt fixiert, dass wir das gar nicht mehr merken, wie sehr uns das eigentlich den Sinn, die Bestimmung, die Freude raubt, diese enge Grenze, die der Tod für uns ist. Und so ging es eben den Jüngern von Jesus auch. Obwohl seine Freunde Außergewöhnliches mit ihm erlebt haben, bleiben sie hoffnungslos zurück. Obwohl sie sogar anderes von ihm gehört haben, rechnen sie nicht damit, dass er von den Toten zurückkehrt. Und solange das so war, da gab es keine Grundlage für echte Hoffnung. Und ich glaube, das ist nach wie vor auch eines der besten Argumente für die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Ja? Da ist diese desillusionierte, niedergeschlagene kleine Jesus-Truppe, die sich panisch versteckt vor der Obrigkeit, die ihren Meister gekillt hat. Und da ist überhaupt kein Leben mehr in dieser Bewegung. Überhaupt kein Leben mehr. Und sie versuchen nicht, einen Nachfolger für Jesus aufzubauen. Sie versuchen nicht, irgendeinen Weg zu gehen, wo sie sagen, naja, aber er lebt irgendwie geistlich weiter, eben in der Kraft seiner Ideen oder was auch immer. Das alles ist für sie keine Option. Und das alles sagen sie auch nicht hinterher. So haben das ja andere Bewegungen durchaus gemacht, andere Religionen, nachdem ihr Stifter gestorben ist. Aber diese Jünger innerhalb von wenigen Tagen sprechen sie davon, dass ihr Herr auferstanden ist, körperlich auferstanden ist von den Toten und dass er Hunderten von Menschen begegnet ist. Und nicht nur, dass sie davon sprechen, das ist schon krass genug, sondern sie sind bereit, für diese Wahrheit gefoltert zu werden und zu sterben. Und das kannst du dir nicht erklären. Spätestens in dem Moment, wo dich selber jemand ans Kreuz nagelt, wo dich jemand auf irgendeinem Scheiterhaufen verbrennt, wo er dich in Stücke sägt. Spätestens in diesem Moment sagst du, okay, es war nicht so gemeint. Natürlich ist er nicht auferstanden, weiß ich doch. Aber sie haben so gelebt. Und ich glaube, die beste Erklärung dafür ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Hey, sonst hättest du dir zumindest ein anderes Zentrum für deine Botschaft gesucht. Jetzt so mehr über das Kreuz gepredigt, aber die ersten Christen predigen nur über den Auferstandenen. Kassa, wie geht das zusammen? Nein, das ist eben die Kraft der Auferstehung. Das ist nur durch die Kraft der Auferstehung möglich. Also Jesus, er besiegte den Tod tatsächlich. Und er sprengt so alle Grenzen. Ich habe das mal so formuliert. Bis zu seiner Auferstehung steht alles Gute unter dem Vorbehalt, bis dass der Tod uns scheidet. Und seit seiner Auferstehung steht alles Schlechte unter dem Vorbehalt, bis dass der Tod uns scheidet. Da hat sich eine Realität total umgedreht und das ist eine ganz neue Art zu leben, eine ganz neue Art zu hoffen. Da sind wirklich Grenzen gesprengt, wenn ich das weiß. Und so ist die Auferstehung die Bestätigung des Vaters im Himmel, dass Jesus wirklich in seinem Auftrag geredet hat. Dass er das Versprechen, Sünden zu vergeben, wirklich erhalten kann. Dass der Vater im Himmel seinen Opfertod am Kreuz angenommen hat. Die Auferstehung ist Gottes Unterschrift unter unsere Rettung. Wow. Und dann, und das ist ja das Geniale, was wir auch noch über die Kraft der Auferstehung erfahren dürfen, diese Kraft der Auferstehung lebt in uns. Durch den Heiligen Geist, durch Gottes Gegenwart in uns. Das hat Paulus so schön formuliert in einem anderen Brief, in Epheser 1, in den Versen 19 bis 20. Da heißt es, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. wow, so viele Menschen, Millionen von Menschen haben das erfahren, dass Jesus die Kraft ist, Leben zu verändern, Beziehungen zu heilen, Sünden zu vergeben, Lebensläufe umzuschreiben, ganze Geschichten von Völkern und Nationen zu verändern. Das ist die Kraft der Auferstehung. Jesus selber erlebt, er ist durch seinen Heiligen Geist da, er wirkt durch seine Kirche, er wirkt durch jeden einzelnen Christen und er wirkt auch heute noch in der Welt, um Menschen an sich zu ziehen, um sie auch diese Kraft der Auferstehung erfahren zu lassen. Und man kann ja nie genug kriegen von dieser Kraft der Auferstehung. Und ich muss schon zugeben, dass ich ja manchmal denke, es müsste auch noch viel mehr sein. Aber wir sind dankbar für die Dinge, die wir immer wieder erleben dürfen. Und Milan, unser Standortleiter in Hannover, hat da auch eine coole Geschichte aus unserer Gemeindegründung in Hannover mitgebracht, wie Gott einfach heute noch wirkt in der Kraft seiner Auferstehung. Milan, erzähl uns davon.
Ja, also erstmal darf ich noch ganz kurz erzählen. Wir haben gestern schon die Auferstehungskraft quasi verteilt mit kleinen Flyern. 57 Stück mit Schokolade dran. Wir durften für richtig viele Menschen beten. Das war richtig Hammer. Viele Leute waren total dankbar und auch haben das Herz ausgeschüttet. Und ja, wirklich, man durfte für Heilung sogar beten. Das war richtig cool. Aber was ich erlebt habe oder was wir als Kirche erlebt haben, das war vor, ich glaube, 2 Wochen. Da ist meine Mutti in den Gottesdienst gekommen. Das ist ja immer schön, ne? Das ist schon toll. Aber sie hat seit 3 Monaten eine Magenschleimhautentzündung gehabt und hat dadurch schon richtig abgenommen. Manche wünschen sich das ja, aber so wünscht sich das niemand, so abzunehmen. Mit dieser Magenschleimhautentzündung. Sie konnte eigentlich nicht mehr viel essen und auch keinen Kaffee mehr trinken, nicht mehr ordentlich frühstücken, gar nichts, ne? Ging nichts mehr. Und dann saß sie im Gottesdienst. Wir haben einen ganz normalen Gottesdienst gefeiert. Gottesdienste sind nie normal, da ist immer Auferstehungskraft. Aber sie hat auch nichts dazu gesagt oder so. Und danach sind wir ins Café gegangen. Und dann hat sie sich erstmal einen dicken Käsekuchen und eine Limo bestellt. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Luise war auch dabei. Was ist denn jetzt los? So dachte ich so, hä? Und wir haben nichts dazu gesagt. Und am nächsten Tag hat sie mir eine Sprachnachricht gemacht, dass sie irgendwie im Gottesdienst nichts mehr von ihrem Magen gemerkt hat. Es war einfach so auf einmal gut. Sie hat da nicht viel draus gemacht und hat es dann erstmal ausprobiert. So, ne? Sie hat das Gefühl, hey, vielleicht wurde ich gerade geheilt. Und dann hat sie sich halt einen Käsekuchen bestellt. Und hat mir dann gesagt, ja, sie kann wieder alles essen. So. Seit dem Gottesdienst, mitten im Gottesdienst, wir haben nicht mal dafür gebetet, sondern es war einfach nur, wir haben Lobpreis gemacht, gepredigt und zack, wurde eine Person geheilt. Auch noch meine Mutti, das freut mich natürlich besonders, aber es ist so ein cooles Zeugnis und sie war selber so begeistert. Ich habe sie letzte Woche nochmal gefragt, diese Woche Mittwoch, und sie meinte auch, ja, Kaffee morgens, kein Problem. Sie isst und trinkt wieder alles, keine Magenprobleme mehr. 3 Monate lang hatte sie das. So cool.
Ja, hey, alle Ehre Jesus, oder? Das ist doch Hammer. Er tut es selber. Er ist nicht immer darauf angewiesen, dass wir alles mitbekommen als seine Kinder und irgendwie uns drum kümmern. Er tut es sogar unabhängig von uns. Er tut es auch abhängig von uns, das macht er auch gerne. Er tut es auch gerne durch uns, ja. Aber er tut es auch einfach ohne uns, er macht es auch einfach, weil er selbst der Auferstandene ist. Ihr Lieben, Jesus Christus ist der Held der christlichen Botschaft. Er ist es, wegen dem wir zu Gott gehören. Er ist es, wegen dem wir Freude empfinden. Mein zweiter Gedanke lautet, die Gemeinschaft seiner Leiden macht Freude selbstlos. Wir haben gesagt, die Kraft seiner Auferstehung macht Freude grenzenlos, weil diese letzte Grenze, die alles irgendwo am Ende des Tages immer kaputt macht, weil die beseitigt wird. Aber dann gibt es auch noch die Gemeinschaft mit seinen Leiden und die macht Freude selbstlos. Und wie, das will ich dir jetzt erklären. Also mit Jesus in einer Beziehung zu leben, sagt Paulus, bedeutet die Kraft seiner Auferstehung kennenzulernen, aber auch die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Seltsam. Aber wenn du drüber nachdenkst, es war ja schon bei Jesus so. Leiden und Herrlichkeit in einer Person vereinigt. Menschen, die ihm nachgerannt sind zu Tausenden und Menschen, die ihn abgelehnt haben, bis aufs Blut ihn getötet haben. Beides war da, schon in seinem Leben. Und es spricht vieles dafür, dass das Jesus in dieser Welt immer noch so geht. Dass er zum Teil angebetet wird und zum Teil aber auch gehasst wird. Und deswegen, wenn man zu ihm gehört, dann erlebt man das zum Teil auch. Und das bedeutet sogar tatsächlich, ihn näher kennenzulernen, denn das Leiden hat ihn ja ziemlich stark ausgemacht. Du siehst das zum Beispiel im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist ungefähr geteilt in der Mitte. Die erste Hälfte Freude, Sieg, die zweite Hälfte Passion. Und deswegen gehört das auch zu unserem Leben ein Stück weit dazu. Aber hier sind zwei Dinge, die du als Christ erstmal über Leiden wissen musst. Und die erste Wahrheit lautet, als Christ gibt es Leid nicht mehr ohne die Kraft der Auferstehung. Das finde ich so wichtig. Es stand, ich will Christus erfahren, stand im Bibeltext, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Das ist das Geniale. Seit der Auferstehung gibt es Leid nur noch mit der Kraft der Auferstehung. Es gibt nur noch ein Und, kein Oder mehr in unserem Leben. Ja? Es gibt nur noch ein Und. Das ist das Erste, was wir wissen dürfen. Das Zweite ist Folgendes. Jesus hat die Reihenfolge zwischen Auferstehungskraft und Leiden durch seine Auferstehung ein für alle Mal umgedreht. Denn wir merken, dass Paulus in diesem Bibeltext, Philipper 3, Vers 10, das eigentlich in der falschen Reihenfolge beschreibt. Die Kraft der Auferstehung, die Gemeinschaft der Leiden, dem Tod gleichgeschaltet werden. Aber eigentlich kam die Kraft der Auferstehung ja erst am Ende. Erstmal war Leiden da und war Tod da. Und dann kam doch erst die Auferstehung bei Jesus. Ja eben, bei Jesus. Aber weil es bei Jesus so war, ist es bei dir nicht so. Du kannst immer von der Kraft der Auferstehung her kommen. Du darfst immer vom Sieg her leben, selbst wenn auch immer noch Kämpfe auf dich warten. Der Sieg ist schon erledigt, er ist schon vollbracht und das ist ein geniales Geschenk. Und Paulus hat das mal so beschrieben, wo er seinen eigenen Dienst schildert. Und er sagt, ey Mann, mein Dienst ist manchmal wirklich hart. Ey, ich krieg so oft auf die Klappe, es ist so oft schwer. Aber soll ich euch was sagen? Ich scheitere nicht daran. Und zwar warum? Weil die Gemeinschaft der Leiden gar nicht zu haben ist, ohne dass man vorher die Kraft der Auferstehung bekommt. Und wir lesen das in 2. Korinther 4, 8 bis 9. Da wird diese Mischung, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben, wo Paulus sagt, von allen Seiten werden wir mit Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos. Irgendwer hier im Club, der auch manchmal schon ratlos ist, ja. Aber wir verzweifeln nicht. Und wer wüsste das nicht, wie sehr man verzweifeln kann, wenn man nicht weiß, wo es lang gehen soll? Boah, wir werden verfolgt, sagt Paulus sogar. Menschen hassen uns wegen unserem Glauben. Aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Die Gemeinschaft der Leiden, die gibt es nicht ohne die Kraft der Auferstehung. Da hat sich etwas fundamental geändert in unserem Leben. So, jetzt ist die Frage, was ist die Gemeinschaft mit den Leiden von Jesus Christus? Und wie gesagt, wenn wir das lesen, denken wir erstmal, nein, bitte nicht. Nur wenn es sein muss. Herr, ich möchte es eigentlich lieber nicht haben. Aber Paulus sagt, ich will Christus erfahren und zwar auch die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Wie wenn das für ihn was Gutes wäre. Und soll ich dir was sagen? Es ist was Gutes. Es ist was Gutes. Was bedeutet die Gemeinschaft mit seinen Leiden? Das bedeutet erstmal, dass er Gemeinschaft mit deinen Leiden hatte. Und das ist das Kreuz, oder? Er hat deine Leiden zu seinen Leiden gemacht. Er hat den Dreck deines Lebens mit ans Kreuz genommen. Deine Verletzungen, die du erfahren hast, die du ausgeteilt hast, die haben ihn getroffen. Deine Einsamkeit ist seine Einsamkeit geworden. Deine Trennung vom Vater im Himmel, vom Leben, ist seine Trennung vom Vater im Himmel am Kreuz geworden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier ist diese powervolle, kraftvolle Botschaft. Seine Leiden heilen deine Leiden. Die Bibel sagt, dass in seinen Wunden sind wir geheilt. Und das wird unter anderem auch in den Petrusbriefen auch auf die Heilung von Sünden und von Schuld bezogen. Was für ein geniales Geschenk. Die Leiden von Jesus heilen meine Leiden. Gemeinschaft mit den Leiden von Jesus bedeutet, dass die Schuld, die ich in meinem Leben auf mich geladen habe, dass die Jesus zugerechnet wird und dass er dafür leidet. Und es bedeutet, dass seine Leiden mir zugerechnet werden und ich so gerettet werde, so Heilung finde. Also erstmal ist die Gemeinschaft mit seinen Leiden ein Geschenk. Aber dann bedeutet Gemeinschaft mit seinen Leiden auch, dass du und dass ich, dass wir Gemeinschaft mit seinen Leiden haben. Und ich meine, das hat Jesus vorgelebt. Es gibt dieses berühmte Christuslied, nennen das Theologen, im zweiten Kapitel vom Philipperbrief. Ich lese mal nur ab Vers 5 vor. Da heißt es, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Und er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Die Gemeinschaft mit seinen Leiden bedeutet auch, dass durch die Liebe Jesus in mir sich dieselbe Opferbereitschaft in mir ausbreitet. So wie Jesus sich für diese Welt geopfert hat, um sie zu retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Hey, diese Hingabe, die lebt durch die Gemeinschaft mit seinen Leiden auch in uns. Und ich bin bereit, einen Preis zu bezahlen dafür, Jesus auf dieser Erde zu verherrlichen. Indem ich einfach anderen Menschen diene in meiner Kirche. Das ist ja das Erste, was Paulus sagt. Hey, so sollt ihr miteinander umgehen, so sollt ihr füreinander da sein, dass ihr bereit seid, füreinander Opfer zu bringen. Aber dann auch, indem wir bereit sind, Opfer zu bringen für diese Welt, damit sie selbst den Auferstandenen kennenlernt. Und da will ich dir die Geschichte erzählen von Joseph Tucker. Joseph Tucker, er war Missionar im Kongo, damals noch Belgisch-Kongo. Und dort brach 1964 nach dem Ende der UN-Verwaltung ein Bürgerkrieg aus. Und Joseph Tucker, er blieb trotz der Gefahren, die ihm sehr bewusst waren, er blieb im Land. Und im November 1964 wurde er von den sogenannten Simba-Rebellen, der hat nichts mit König der Löwen zu tun, erschlagen und seine Leiche wurde in den Bomokandi-Fluss geworfen. Und bis dahin war Jay, wie er genannt wurde, ziemlich erfolglos darin gewesen, den Stamm der Mangbetu mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Die haben vielleicht zu Recht nur gesehen, hey, da kommt irgendein weißer Mann und will uns irgendwas vom Pferd erzählen. Aber nachdem er in ihrem Fluss gestorben war und die Menschen davon erfahren haben, sagten sie, der Fluss ist ein Teil von uns. Joseph ist damit jetzt auch ein Teil von uns geworden. Wir wollen hören, was er geglaubt hat. Und so brach eine Erweckung in dieser Gegend aus und Tausende von Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Menschen sind auch geheilt worden, da gibt es einige Berichte von damals. Und dort ist eine richtige geistliche Bewegung entstanden. Weißt du, Jesus lädt uns manchmal ein in seine Gemeinschaft mit seinen Leiden, weil er diese Welt immer noch liebt. Und so wie er seinen buchstäblichen Körper am Kreuz geopfert hat, so ist er auch bereit, seine Kirche, seinen geistlichen Leib zu mobilisieren, dass sie Opfer bringt für diese Welt. Und Jesus lädt uns ein und sagt, wenn du zu mir gehören möchtest, dann, du musst wahrscheinlich nicht das erleben, was Joseph Tucker erleben musste. Aber ich lade dich ein, auch dich hinzugeben für meine Sache mit deinem Leben. Das ist die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Und die macht unsere Freude selbstlos. Das ist ja immer wieder, was Paulus sagt. Er sagt zu den Philippern, auch an die er hier diesen Brief schreibt, ihr seid meine Freude. Ich sitze im Knast, ich habe schon so viel Leid erfahren, so viel Schwierigkeiten, auch als ich damals bei euch war, keiner wollte mich hören, die Leute haben mich verprügelt, eingesperrt, was auch immer. Hey, aber meine Freude hat das nicht geschadet. Ihr seid meine Freude. Ich bin glücklich, wenn Menschen den Erlöser finden, nicht Atze, sondern Jesus Christus. Und so komme ich zu meinem letzten Gedanken. Die Hoffnung... Das ist besser. mein Skript ist veraltet, sehe ich. Das ist das Letzte, was Paulus sagt. Er sagt, wir sollen seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Und seinem Tod gleichgestaltet zu werden, macht unsere Freude vom Gesetz los. Ich wollte erst schreiben, macht unsere Freude gesetzlos, aber mir hat sich das falsch angehört. Obwohl auch eine Wahrheit drin liegt. Seinem Tod gleich zu werden, macht Freude vom Gesetz los. Was meine ich damit? Jeder Mensch lebt mit einem inneren Gesetz. Jeder von uns trägt etwas in sich, das ihm sagt, so solltest du sein. Und für Paulus als strenggläubigen Juden, da war das die Tora, das Gesetz Israels aus dem ersten Teil der Bibel. Und Paulus, er beschreibt, kurz bevor er diesen Vers hier niederschreibt, er beschreibt sein altes Leben, bevor er Jesus Christus kennengelernt hat. Und er sagt, hey, ich war eigentlich eine absolute Maschine in meiner Peer Group. In meiner sozialen Gruppe war ich überragend. Ich war die absolute Rakete. Ich habe jeden geschlagen, Freunde. Keiner konnte sich mit mir vergleichen. Keiner war so krass wie ich. So, was man auch heute manchmal Menschen sagen hört, ne? Und in dummen Momenten habe ich mich auch schon so gefühlt. Ne? Also, kennt ihr vielleicht. Ne? Und er sagt, hey, ich komme aus der richtigen Familie. Ich habe sämtliche wichtigen Rituale meiner Religion durchlebt und durchlaufen. Ich habe die beste Ausbildung genossen. Und ich halte das Gesetz so gut, wie niemand sonst es kann. Ich bin unvergleichlich in meiner Treue zu Gottes Gesetz. Eigentlich nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig. Also wir merken in Paulus, hat ein Gesetz gelebt. In uns lebt vielleicht nicht das Gesetz des Alten Testaments. In einigen vielleicht. Aber andere Gesetze. Gesetze, die sich zusammensetzen aus deiner Persönlichkeit, deiner Prägung in deiner Familie, dem, was die Gesellschaft dir sagt, ja, dem Bild, was man dir in den sozialen Medien oder im Fernsehen oder sonst irgendwie zeigt, wie Menschen sein müssten. In deinen Vorbildern, all das ist auch in dir ein inneres Gesetz, das dir sagt, du müsstest so leben. Und jeder von uns hat so etwas, ein Bild davon, wie er sein müsste. Aber es ist nicht wirklich schön, so zu leben. Du hast eigentlich nur zwei Mittel. Entweder du kannst dich dann auf deine Verdienste stellen und kannst sagen, Freunde, ich habe es geschafft. Ich habe das innere Gesetz, was in mir lebt, meinen eigenen Anspruch, ich habe ihn verwirklicht. Ich lebe so, ich bin so, ich bin der Wahnsinn. Oder es gibt die andere Möglichkeit, dass du dich als absoluter Versager fühlst und dich verstecken willst, weil du ständig zu kurz greifst, ständig dem nicht gerecht wirst, was du eigentlich sein möchtest, wie du eigentlich leben möchtest, welche Legende du zurücklassen willst, nachdem du von diesem Planeten gegangen bist. Und ich glaube, die Realität ist bei den meisten Menschen, ist es wie so ein Slalomlauf. Ja, kennt ihr das? Verdienst, Versagen, Verdienst, Versagen, Verdienst. Und das macht einen schwindlig. Und selbst wenn du eine Rakete bist wie Paulus und du tust all das, was du eigentlich glaubst, tun zu müssen, dann ist dieses Gesetz in dir aber nie mit dir zufrieden. Trotz allem nicht. Egal wie erfolgreich du bist. Es sagt, okay, gut, okay. Ist ja auch das Mindeste, was ich von dir erwartet habe. Aber jetzt weiter. Lass nicht nach. Jetzt musst du beweisen, dass du es wirklich wert bist. Dass du weiterhin dazu in der Lage bist, diese Person zu sein, die du sein musst. Und es geht nie zu Ende. Und dieses Leben oder dieser Lebensraum zwischen Verdienst und Versagen, der ist ziemlich eng. Und er macht deine Freude kaputt. Dieses Gesetz in dir schnürt deine Freude ein. Aber das ist genial. Paulus sagt dann in mehreren seiner Briefe, er sagt, hey, hier kommt Christus ins Spiel. Hier kommt Christus ins Spiel. Denn das Kreuz und die Auferstehung zeigen mir, dass egal wie überragend ich bin, es auf jeden Fall nicht reicht, um vor Gott zu bestehen. Und das entlarvt alle meine Bemühungen am Ende als sinnlos. Und die einzige Option, die sich mir bietet, sagt Paulus, ist, dass ich für dieses Gesetz in mir einfach sterbe. Weil wenn ich erstmal tot bin, dann kann dieses Gesetz nichts mehr von mir fordern. Und das ist, was wir im Grunde in dem Bibeltext auch gesehen haben. Ich habe das nochmal mitgebracht und ihn ein bisschen anders aufgeschrieben. Philipper 3, Vers 10, da habe ich das mal untereinander geschrieben. Da heißt es eben, nee, Christus will ich erkennen, diesen Vers nochmal. Genau. Und ich finde das so genial. Paulus sagt, Christus will ich erkennen. Und dann, ich habe das deswegen eingerückt, zählt er auf, was dazu gehört. Das ist die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. So, und wie kannst du Christus kennenlernen und somit auch an die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden rankommen? Indem du seinem Tod gleichgestaltet wirst. Indem. Mit anderen Worten, wir müssen sterben, um zu leben. Und das ist etwas ganz, ganz Positives, etwas, was uns wirklich glücklich machen darf, dass wir sagen dürfen, hey, Kreuz und Auferstehung hat beides nichts mit mir zu tun. Mein Leben war es nicht wert, für die Schuld dieser Welt geopfert zu werden. Und mein Leben war es auch nicht wert, auferweckt zu werden. In mir hatte ich diese Kraft nicht. Sie hatte nur der Sohn Gottes. Aber ich darf gemeinsam mit Jesus sterben und deswegen auch aus seiner Kraft leben. Ich bitte die Band schon mal auf die Bühne. Und was bedeutet das, mit Jesus zu sterben? Was bedeutet es, in seinen Tod verwandelt zu werden? Was bedeutet das? Ist ganz einfach. Zu sterben bedeutet, nicht mehr auf sich selbst zu vertrauen. Sterben bedeutet, ich vertraue nicht mehr auf mich selbst, sondern nur noch auf das, was Jesus für mich getan hat. Und dann verändert sich mein Lebensraum. Dann ist es vorbei mit diesem Lebensraum zwischen Verdienst und Versagen, der so eng ist, für mich, aber auch für andere Menschen und der eigentlich keine Freude raubt, weil es immer darum, keine Freude bringt, weil es immer darum geht, den nächsten Schritt zu gehen, den nächsten Step, das nächste Ziel zu erreichen. Und das alte Gesetz wird abgeschafft und es gibt ein neues Gesetz in mir. Aber dieses Gesetz ist eine Person, die mit mir Beziehung hat. Ein Gesetz, das besagt, du wirst nur noch beschenkt. Es geht nicht um das, was du tust. Nicht mehr verdienen und versagen, sondern nur noch verdanken und vergeben. Und das ist eine ganz neue Realität, ein ganz neuer Lebensraum, eine ganz neue Freude, die sich dann in mir ausbreitet. Das ist die Kraft der Auferstehung. Durch die Auferstehung, ihr Lieben, wird unsere Freude grenzenlos. Durch die Gemeinschaft der Leiden wird unsere Liebe selbstlos. Und ich glaube, diese Welt braucht neue selbstlose Liebe. Und ich darf sterben, damit Jesus in mir leben kann. Und dann darf ich mich freuen auf meine eigene Auferstehung, auf das, was kommen wird. Und ich darf wissen, alles Schlechte steht unter dem Vorbehalt, bis dass der Tod uns scheidet. Und das ist eine Hoffnung, die ich persönlich brauche und die diese Welt braucht. Tim Keller hat ein Buch geschrieben über die Auferstehung und er erzählt von einer chronisch kranken Frau, die er kannte. Und er sagt, dass diese Frau oft angesprochen wurde von mitfühlenden anderen Christen und die sagten ihr, Mensch, du musst so viel leiden. Wie fühlst du dich denn? Und sie sagte dann immer, das ist nichts, was die Auferstehung nicht wieder hinkriegen würde. Und das ist die Realität, mit der du leben darfst. Schon jetzt ist die Kraft der Auferstehung in deinem Leben da. Und es gibt nichts, was die Kraft der Auferstehung nicht wieder hinkriegen kann. Und dazu möchte ich heute Morgen jetzt noch einladen. möchte dich fragen, ob du diesen Jesus schon kennst, ob du dich schon davon verabschiedet hast, für dein inneres Gesetz zu leben und schon dieses Geschenk erfahren hast, das dir vergeben wurde, dass ein anderer die Leiden auf sich genommen hat, die du verdient hättest. Und dass du dadurch Vergebung haben darfst durch deine Schuld. Dass du dadurch eine Beziehung haben kannst mit deinem himmlischen Vater. Diese Wahrheit und diese Entscheidung hat das Potenzial, das Licht in deinem Leben anzuknipsen. Und wir wollen, wie an jedem Gottesdienst, auch in diesem Auferstehungsgottesdienst, noch die Möglichkeit geben, sich diesem Jesus anzuvertrauen. Heute eine Entscheidung für diesen Jesus zu treffen. Und wir tun das, indem wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann darfst du heute als einen ersten kleinen Schritt auf deiner Glaubensreise dieses Gebet mitsprechen. Du darfst sagen, Herr, ich will raus aus der Kraftlosigkeit meines Lebens, raus, aber auch aus den Ansprüchen meines Lebens, die mich knechten und niederdrücken. Ich will rein in die Freiheit, mich beschenken zu lassen von dir, mit Vergebung, mit Beziehung, sogar mit Hingabe für andere. Ich will dieses Gebet beten. Alle, die schon an Jesus glauben, dürfen mich dabei unterstützen. Und wenn du heute auch diese Entscheidung treffen möchtest, dann sprich doch dieses Gebet mit. Und vielleicht kommst du gleich nach vorne. Da werden Menschen sein, die bereit sind, mit dir zu beten und diesen Schritt mit dir auch zu bekräftigen. Und wenn du heute da bist und sagst, ich brauche die Kraft der Auferstehung in meinem Leben, wir haben davon heute gehört, dann komm doch auch und lass uns mit dir beten. Wir können es nicht machen, aber wir wissen, wer lebt. Und seinen Namen wollen wir anrufen. Und wir wollen erwarten, dass er irgendwas in deinem Leben macht, dass du veränderst, nach Hause gehst. Komm, wir beten gemeinsam dieses Gebet. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Wir wollen dieses nächste Lied über Gnade singen gemeinsam. Und ich ermutige dich, komm zum Gebet.